Ja, guten Morgen. Wir sind ja schon seit längerer Zeit in einer Reihe durch die Genesis, durch das erste Buch der Bibel. Und wir haben uns als Älteste auch schon seit längerer Zeit Gedanken gemacht, ob wir, wenn wir solche relativ ausführlichen und langen Bücher behandeln, nicht auch mal zwischendurch was einschieben, um, ja, wie gesagt, vielleicht ein bisschen Abwechslung zu haben. Ich weiß nicht, ob das das richtige Wort ist, aber um auch in den anderen Bereichen des Ratschlusses Gottes zu studieren und zu lernen. Und es war schon lange das Ziel, dass wir mal eine kleine Serie über die Einanderstellen machen. Wer jetzt nicht weiß, von was ich spreche, ihr seid in guter Gesellschaft. Ich habe gerade gestern mit einem jungen Mann unserer Gemeinde darüber gesprochen und er guckte mich ganz verdutzt an und es lag nicht an dem Ausfall seines Hörgerätes. Er konnte mit dem Einander überhaupt nichts anfangen. Was sind denn Einanderstellen? Ja, er hatte den Ausdruck noch nie gehört und vielleicht geht es auch manchen von euch so, dass er mit diesem Ausdruck Einanderstellen gar nichts anfangen kann. Im Neuen Testament begegnen uns über 70 solcher sogenannter Einanderstellen. Über 70 Mal gibt es Verse im Neuen Testament, wo dieses griechische Wort einander vorkommt. Wir haben in manchen, ich glaube im Hauskreis haben wir schon mal drüber gesprochen, aber wir möchten natürlich jetzt nicht eine Predigtreihe starten mit 70 Einanderstellen und dann 70 Predigten draus machen, aber wenigstens heute eine Einführung zu diesen sogenannten Einanderstellen und dann vielleicht 5 Predigten zu 5 ausgesuchten Einanderstellen. Wie gesagt, über 77 oder ich habe bis jetzt 77 Stellen gefunden, die davon sprechen, wie wir als Geschwister miteinander umgehen sollen, wie Gott sich das wünscht, wie wir als Kinder Gottes, gerade in der Ortsgemeinde, da werde ich noch von sprechen, miteinander umgehen sollen. Ich weiß, dass das Bewusstsein für diese Einanderstellen relativ schwach ausgeprägt ist. Ich hatte mir, wo ich das erste Mal darüber gesprochen habe, aufgeschrieben, das liegt vielleicht an dem heutzutage ausgeprägten Individualismus. Und keine Frage, wir sind heute sehr individualistisch, aber das heutzutage habe ich mir aus meinem Skript gestrichen, weil das stimmt gar nicht, dass wir gerade heute erst sehr individualistisch sind und jeder nur irgendwie an sich selbst denkt und sich um sich selbst dreht. Das ist eine Folge, wenn man wirklich biblisch denkt, das ist eine Folge des Sündenfalls. Seit dem Sündenfall reduziert die Sünde uns auf uns selbst, deswegen gibt es auch dieses Gebot, du sollst Gott lieben und deinen Nächsten lieben wie dich selbst, weil von Natur aus haben wir halt Liebe für uns selbst übrig. Von Natur aus drehen wir uns von morgens bis abends um unsere Bedürfnisse, um unser Wohlergehen, um unsere Ziele, um unsere Vorstellung vom Leben. Und das ist wahrscheinlich einer der Gründe, warum wir so wenig mit diesem biblischen Befund der Einanderstellen anfangen können. Ein anderer Grund ist aber vielleicht auch, dass wir nie die Gelegenheit hatten, mal zusammenhängend von diesen Einanderstellen zu sprechen. Ja, es kann ein Thema, wie gesagt, über 70 Mal im Neuen Testament auftauchen, aber wenn dir nie mal jemand aufzeigt, hey, das gibt es so häufig im Neuen Testament, dann kann es auch einfach schlicht übersehen werden. Das ist so ähnlich wie das Thema Herz. Ihr wisst, das gibt es hunderte Male in der Schrift und trotzdem gibt es viele Gemeinden, auch unsere, die zumindest in den ersten Jahren nie eine Lehre über das Herz entwickelt hat. Jetzt werden immer noch viele hier sitzen und sagen, ja, was meint er denn, wirklich über 70 Einanderstellen? Keine Angst, ich werde euch jetzt nicht die 70 oder 77 Einanderstellen, die ich finden konnte, im Neuen Testament vorlesen. Aber damit ich in dieser Einführung nicht nur irgendwie immer wieder von Einanderstellen spreche und die meisten von euch nicht wissen, von was wir eigentlich sprechen, habe ich mal gut 20 Einanderstellen rausgepickt und die Techniker gebeten, die vorzubereiten, weil ich möchte uns die Zeit ersparen, dass ihr jetzt ganz wild im Neuen Testament blättert und diese 20 Stellen sucht. Und ich hoffe, dass das klappt, dass die gezeigt werden und ich euch einfach diese 20 Stellen vorlese, damit ihr, die Schwaben würden sagen, ein Geschmäckle bekommt. Wir haben ja ein paar Schwaben unter uns heute Morgen, was damit gemeint ist, miteinander stellen. Markus 9, Vers 50. Das Salz ist gut, wenn aber das Salz salzlos geworden ist. Ich habe es übrigens nach der Reihenfolge gemacht, wie ich sie im Neuen Testament gefunden habe. Nicht nach irgendwie Bedeutung oder Wichtigkeit oder Vorkommnis, sondern ihr werdet das sehen, so wie ich sie im Neuen Testament finden konnte. Markus 9, Vers 50. Das Salz ist gut, wenn aber das Salz salzlos geworden ist, womit wollt ihr es würzen? Habt Salz in euch selbst und haltet Frieden. Und jetzt kommt dieses Wort untereinander. Haltet Frieden untereinander. Johannes 6, Vers 43. Da antwortete Jesus und sprach zu ihnen, murrt nicht untereinander. Deswegen wieder dieses Wort und deswegen nennen wir das einanderstellen. Murrt nicht untereinander. Johannes 13, 34, ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander liebt, damit, wie ich euch geliebt habe, auch ihr einander liebt. In einem Vers zweimal das Wort einander. Hier die Aufforderung, einander lieben. Johannes 13, Vers 35, daran werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Johannes 15, Vers 12, das ist mein Gebot, dass ihr einander liebt, wie ich euch geliebt habe. Und Johannes 15, Vers 17, dies gebiete ich euch, dass ihr einander liebt. Ihr merkt schon, wir haben gerade mal 6 Stellen gelesen und aus den 6 Stellen drehen sich 4 darum, einander zu lieben. Und deswegen an der Stelle der Hinweis, von 77 Einanderstellen drehen sich mindestens 20 darum, und mit Abstand am häufigsten, wie wir oder dass wir einander lieben sollen. Römer 12, Vers 16, seid gleichgesinnt gegeneinander, sind nicht auf hohe Dinge, sondern haltet euch zu den Niedrigen, seid nicht klug bei euch selbst. Also gleich zu Anfang, seid gleichgesinnt gegeneinander. Römer 13, Vers 8, seid niemand etwas schuldig, als nur einander zu lieben. Denn wer den anderen liebt, hat das Gesetz erfüllt. Römer 14, Vers 13, lasst uns nun nicht mehr einander richten, sondern haltet vielmehr das für recht, dem Bruder keinen Anstoß und kein Ärgernis zu sein. Vielleicht der Hinweis, es gibt nicht nur positive Einanderstellen, also was wir tun sollen, die häufigste, einander lieben. Es gibt auch negative Einanderstellen, was wir einander nicht tun sollen. Die erste, die wir gelesen haben heute, war nicht gegeneinander murren. Und hier jetzt, wir sollen nicht einander richten. Römer 15, Vers 7, deshalb nehmt einander auf, wie auch der Christus euch aufgenommen hat, zu Gottes Herrlichkeit. Also einander aufnehmen. Und 2. Korinther 10, Vers 12 ist ein Vers, der in den meisten Übersetzungen nach meiner Ansicht sehr schwer zu übersetzen ist. Und deswegen habe ich euch einfach mal eine wörtliche Übersetzung hier angezeigt, die ihr so in keiner der Übersetzungen wahrscheinlich findet. Denn wir wagen es nicht, 2. Korinther 10, Vers 12, denn wir wagen es nicht, uns mit gewissen Leuten zu vergleichen oder gleichzustellen, die sich selbst empfehlen. Aber wenn sie sich untereinander messen und sich untereinander vergleichen, sind sie unverständig, sind sie ohne Verstand. Also das ist eine der negativen Einanderstellen. Wir sollen uns nicht miteinander vergleichen. Wir sollen uns nicht miteinander messen. Galater 5, Vers 14, denn das ganze Gesetz ist in einem Wort erfüllt, in dem du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Auch manchmal erscheint in den deutschen Übersetzungen dieses Wort einander nicht ganz deutlich und trotzdem ist es im Text vorhanden, im Griechischen, und deswegen zählt das zu den Einanderstellen. Galater 5, Vers 26, lasst uns nicht nach eitler Ehre trachten, indem wir einander herausfordern, einander beneiden. Also eine der negativen Einanderstellen, nicht einander herausfordern, nicht einander beneiden. Galater 6, Vers 2, einer trage des anderen Lasten. So werdet ihr das Gesetz des Christus erfüllen. Im Kontext geht es darum, dass wir dem anderen im Kampf gegen die Sünde helfen müssen. Epheser 4, Vers 2, mit aller Demut und Sanftmut, mit Langmut, einander in Liebe ertragend. Das ist nicht nur einander lieben, sondern einander ertragen in Liebe. Epheser 4, Vers 32, seid aber zueinander gütig, mitleidig und vergebt einander, so wie auch Gott in Christus euch vergeben hat. Epheser 5, Vers 19, indem ihr zueinander in Psalmen und Lobliedern und geistlichen Liedern redet und dem Herrn mit eurem Herzen singt und spielt. Also das, was wir heute Morgen gemacht haben, wir haben Lieder gesungen, die singen wir als erstes zu Gott, um ihn zu loben und für sein Wesen und das, was er getan hat, zu preisen. Aber das Liedersingen hat auch einen Auftrag füreinander. Wir erbauen damit einander, wenn wir kräftig singen. Deswegen wünschen wir uns ein gutes Musikteam, aber das gute Musikteam soll der Gemeinde helfen, wirklich diesen Dienst zu tun, zu singen, um sich auch um Gott zu loben, aber auch einander zu erbauen. Das ist der Kontext hier in Epheser 5. Philipper 2, Vers 3, nichts aus Eigennutz oder eitler Ruhmsucht tut, sondern dass in der Demut einer den anderen höher achtet als sich selbst. Kolosser 3, Vers 9, belügt einander nicht, da ihr den alten Menschen mit seinen Handlungen ausgezogen habt. Kolosser 3, Vers 13a, ertragt einander. 1. Thessalonicher 4, Vers 18, so ermuntert nun einander mit diesen Worten. 1. Thessalonicher 5, Vers 11, deshalb ermahnt einander und erbaut einer den anderen, wie ihr auch tut. Hebräer 3, Vers 13, sondern ermuntert einander jeden Tag, solange es heute heißt, damit niemand von euch verhärtet werde durch Betrug der Sünde. Jakobus 4, Vers 11, redet nicht schlecht übereinander, Brüder. Wer aber über einen Bruder schlecht redet oder seinen Bruder richtet, redet schlecht über das Gesetz und richtet das Gesetz. Wenn du aber das Gesetz richtest, so bist du nicht ein Täter des Gesetzes, sondern ein Richter. Und Jakobus 5, Vers 9, noch einer dieser negativen Einanderstellen. Also das heißt nicht, dass die Stellen negativ sind, sondern dass sie etwas verbieten und die anderen etwas gebieten. Seufzt nicht gegeneinander, Brüder, damit ihr nicht gerichtet werdet. Siehe, der Richter steht vor der Tür. Jakobus 5, Vers 16b, und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Viel vermag eines gerechten Gebet in seiner Wirkung. Und noch zwei Stellen, 1. Petrus 4, Vers 8, vor allen Dingen aber habt untereinander eine anhaltende Liebe, denn die Liebe bedeckt eine Menge von Sünden. Und 1. Johannes 4, Vers 11, Geliebte, wenn Gott uns so geliebt hat, sind auch wir schuldig, einander zu lieben. Ich möchte an der Stelle noch mal kurz mit uns beten. Wir dürfen sitzen bleiben. Vater im Himmel, wir danken dir für dein kostbares Wort. Wir danken dir für deine Liebe zu uns, dass du uns unterweist, Herr, wer du bist und auch, was du von uns erwartest. Danke, dass dein Ratschluss so umfangreich ist, auch so konkret ist. Und wir bitten dich auch heute einmal mehr um Vergebung, wo wir so oft dein Wort nicht wirklich studieren und schon noch viel weniger danach leben, und bitten dich um Gnade, dass du dein Wort heute gebrauchst, um zu unseren Herzen zu reden, dass wir wirklich eine Gemeinde noch mehr werden, die versteht, was es heißt, einander zu dienen, um deinetwillen, um dich zu reflektieren. Amen. Das waren nur gut 20, wie gesagt, von über 70 Einanderstellen im Neuen Testament. Heute werden wir keine dieser 70 Einanderstellen im Detail anschauen. Wir werden 5 davon raussuchen für die nächsten 5 Predigten in dieser Reihe. Oder ungefähr 5, vielleicht werden es auch mehr. Aber ich möchte euch heute eine Art Einführung geben zu diesen Einanderstellen. Und bitte habt auch deswegen ein bisschen Geduld mit eurem Prediger, dass es vielleicht jetzt nicht eine klassische Auslegungspredigt ist, sondern dass wir, wie gesagt, diesen Sonntag benutzen, um diese Einführung zu hören. Das Erste habe ich euch schon darauf hingewiesen, die Einanderstellen betonen kein Gebot stärker als dieses Liebesgebot, was wir füreinander, diese Liebe, die wir füreinander haben sollen. Es ist euch aufgefallen, selbst in der kleinen Auswahl waren bestimmt ein halbes Dutzend oder mehr Verse, die sich nur darum gedreht haben, dass wir einander lieben sollen. Keine Tugend, kein Gebot hat der Herr oder auch die Apostel mit einem schwereren Gewicht belegt als dieses, dass wir einander lieben sollen. Kein Gebot wird mehr betont, wie gesagt, über 20 Mal, dass wir einander lieben sollen. Warum ist das so? Warum gibt es über 70 Einanderstellen und über 20 von diesen 70 reden davon, dass du deine Schwester oder deinen Bruder lieben sollst? Es ist leicht erklärt, weil wenn wir wirklich biblisch unseren Nächsten lieben, dann tun wir alles das, was die anderen 50 einander stellen, sowieso von uns erwarten. Dann murren wir nicht übereinander. Dann reden wir nicht schlecht übereinander, wenn ich wirklich den anderen liebe. Dann belüge ich nicht den anderen. Dann erbaue ich den anderen. Dann trage ich des anderen Lasten, gerade in seinem Kampf gegen die Sünde. Dann versuche ich ihn zu ermutigen, zu ermuntern. Ja, wenn ich ihn liebe, dann erfülle ich eigentlich alle anderen 50 einanderstellen, die Gott uns in seinem Wort gegeben hat. Deswegen auch solche Verse wie Römer 13, Vers 8. Seid niemandem irgendetwas schuldig, als nur einander zu lieben. Denn wer den anderen liebt, hat das Gesetz erfüllt. Das ist genau der Zusammenhang, den Paulus hier anspricht. Wenn du wirklich biblische Liebe für deinen Bruder oder für deine Schwester zeigst, hast du alles getan, was das Gesetz sowieso von dir fordert. Galater 5, Vers 14, denn das ganze Gesetz ist in einem Wort erfüllt, in dem du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Dabei verbinden diese Stellen, die uns auffordern, einander in Liebe zu begegnen, fast immer dieses Gebot, einander zu lieben, mit einem Maß, also wie stark wir lieben sollen, oder mit einem Grund, warum wir lieben sollen. Ich gebe euch nur ein paar Beispiele. Gott gebietet uns, einander zu lieben, damit die Menschen um uns herum erkennen können, dass wir wirklich seine Kinder sind. Johannes 13, Vers 35. Gott gebietet uns, einander zu lieben, weil die Liebe eine Menge von Sünden bedeckt. Nicht eine Menge von Ausrutschern oder eine Menge von Nachlässigkeiten, sondern tatsächlich eine Menge von Sünden. 1. Petrus 4, Vers 8. Gott gebietet uns auch, einander zu lieben, weil wir damit zeigen können, dass wir aus Gott geboren sind. Das ist 1. Johannes 4, Vers 7. Wer den Johannesbrief kennt, den ersten, der weiß, Johannes hatte ein großes Ziel mit seinem Brief. Er wollte den Empfängern deutlich machen, ihr Lieben, ihr müsst euch keine Sorgen machen, ja, ihr seid im Herrn, ihr seid wiedergeboren, wenn ihr folgende Merkmale aufweist. Das habe ich euch geschrieben, damit ihr wisst, dass ihr seine Kinder seid, sagt Paulus in dem ersten Johannesbrief. Und so gibt er 5, 6, 7 Merkmale in diesem ersten Johannesbrief, woran man einen Menschen erkennen kann, dass er tatsächlich Christ ist. Und ein Merkmal ist, dass du wirklich deine Geschwister anhaltend liebst. Damit gilt auch der Umkehrschluss. Wenn du keine anhaltende Liebe für deine Geschwister hast, ist das ein Warnsignal, und du musst dich prüfen, ob du wirklich im Glauben bist. Diese Liebe sollte eine zunehmende Liebe sein. Wir sollten die anderen letztendlich mit der gleichen Intensität lieben, wie wir uns selbst lieben. Der Jesus hat nicht zwei Gebote gegeben, an denen das ganze Gesetz, Entschuldigung, der Jesus hat nicht drei Gebote gegeben, an denen das ganze Gesetz hängt, sondern zwei Gebote. Gott lieben und den Nächsten lieben. Das dritte, wie manche heute sagen, ist kein Gebot. Du musst dich erst mal selbst lieben. Er hat gesagt, an zwei Geboten hängt das ganze Gesetz. Das dritte ist das Maß, wie wir Gott und den Nächsten lieben sollen. So sehr, wie du dich selbst liebst. Das tun wir alle von Natur aus. Kein Fleisch hat sich je selbst gehasst, Epheser 5. Und mit dieser Hingabe, mit der gleichen Intensität, wie du dir Gedanken machst um dich selbst, um dein Wohlergehen, um deine Bedürfnisse, um deine Ziele, um deinen Frieden, um deine Vorstellung vom Leben, so sollst du dir Gedanken um den Nächsten machen. 6, 7 Bibelstellen dazu. Wer will, kann gerne das Skript haben, dann sparen wir ein bisschen Zeit. Das Liebesgebot ist, wie gesagt, das häufigste und das wichtigste Gebot in den Einanderstellen. Und deswegen wird das auch das Gebot sein, was wir uns dann beim nächsten Mal in der ersten konkreten Predigt zu einer Einanderstelle natürlich genauer anschauen werden. Ein zweiter Punkt, und damit ihr wisst, wann die Predigt ein Ende hat, sie hat nur 5 Punkte. Okay? Ein zweiter Punkt, die Einanderstellen sind vielfältig und umfassend. Zum Beispiel haben wir gelesen, wir sollen Frieden miteinander halten. Wir sollen einander, das haben wir gar nicht gelesen, ich bringe jetzt auch noch ein paar von den anderen 50, wir sollen einander die Füße waschen. Oder mit anderen Worten, nicht den Kopf, sondern die Füße. Wir sollen einander im Glauben erbauen und ermutigen. Wir sollen einander hingegeben sein. Wir sollen einander den Vorzug geben. Wir sollen einander in Christus annehmen, in Liebe ermahnen. Wir sollen einander grüßen. Wir sollen beim Mahl des Herrn aufeinander Acht geben, aufeinander warten. Wir sollen die gleiche Fürsorge füreinander haben, sollen keine Unterschiede machen. Wir sollen einander trösten, einander die Lasten tragen, einander in Langmut begegnen, einander vergeben, füreinander beten, einander zur Liebe und zu guten Werken anreizen. Wir sollen einander die Sünden bekennen, wir sollen untereinander gastfreundlich sein und wir sollen untereinander auch mit unseren Geistesgaben dienen. Das waren übrigens nur ein paar positiv einanderstellen. Seht ihr, wie umfangreich oder auch wie umfassend, wie vielfältig die Einanderstellen sind, wie viele Bereiche sie in unserem Leben ordnen oder ansprechen. Und leider wird, denke ich, trotzdem diese praktische Bedeutung dieser Einanderstellen oft unterschätzt. Ich will nicht missverstanden werden, aber ich denke schon, dass die Gemeinde Jesu nicht nur bei uns, sondern grundsätzlich in der großen Versuchung steht, viel über komplizierte Lehren zu diskutieren, aber wenig das Einmaleins zu leben. Nochmal, ich möchte nicht missverstanden sein. Alle Lehre ist von Gott eingegeben und ist nützlich. Aber zu was ist sie nützlich? Ja, zum Lehren, aber dann muss sie auch überführen. Dann muss sie auch zurechtbringen und dann muss sie unterweisen, auf dass der Mensch vollkommen sei. Zu einem anderen Leben praktisch, völlig geschickt ist. Das heißt, wenn Lehre einfach nur in der Lehre stecken bleibt und wir uns die Köpfe heiß reden, ob nun diese Richtung die biblischere ist oder diese Richtung die biblischere ist, dann haben wir das Thema verfehlt. Dann haben wir viel Formaltheologie und wenig Funktionaltheologie. Und das gibt es auch bei uns. Auch bei uns gibt es Geschwister, die diskutieren sehr gerne über die Lehre, aber vermissen es zu verstehen, dass Lehre eigentlich fürs Leben gemacht ist. Ich will das nicht gegeneinander ausspielen, versteht ihr? Nicht gesunde Lehre gegen das Leben in der Nachfolge. Das ist kein Gegensatz. Im Gegenteil, gesunde Lehre muss zu gesundem Leben führen. Wenn du einfach nur auf gesunde Lehre pochst, aber du streichst das mit deinem Leben durch oder du machst nicht wirklich Jünger, die gesund leben, dann ist es gar keine gesunde Lehre. Dann ist es nur geistige Gymnastik. Gesunde Lehre muss zu gesundem Leben führen. Das war der zweite Punkt. Der dritte Punkt, die Einanderstellen, sprechen von Gegenseitigkeit. Wahrscheinlich können wir den Punkt relativ kurz fassen, weil bestimmt haben wir irgendwann mal schon in der Predigt auf diesen Zusammenhang im Griechischen hingewiesen. Die Einanderstellen heißen Einanderstellen, weil dieses griechische Wort füreinander in diesen Versen vorkommt. Deswegen redet man von Einanderstellen. Das ist jetzt angekommen, richtig? Ich suche jetzt meinen Gesprächspartner von gestern. Irgendwo ist er auch. Aber es ist ja, ich soll ja schon gar keine Namen nennen. In dem Fall schon gar nicht. Ja, also warum wir einander von Einanderstellen sprechen, ist jetzt klar. Und worauf ich hinweisen möchte, ist, das Griechische ist manchmal genauer in seiner Ausdrucksweise wie das Deutsche. Im Deutschen haben wir eben nur dieses Einander, okay, oder ein anderer. Im Griechischen gibt es aber zwei verschiedene Worte. Wahrscheinlich klingelt es jetzt bei manchen, wir haben schon mal davon gesprochen. Im Griechischen gibt es zwei verschiedene Worte für ein anderer. Ja, es gibt das Wort Allos, und das meint einander, ein anderer. Und es gibt das Wort Heteros, und das meint auch ein anderer oder einander. Und trotzdem hat es eine unterschiedliche Bedeutung. Und wir machen uns da wenig Gedanken drüber, weil wir halt nur ein Wort haben, einander. Und ich versuche das jetzt zu erklären, dieses Allos und dieses Heteros. Normalerweise quälen wir uns nicht mit dem Griechisch während der Predigt, aber hier macht's mal, oder hat es tatsächlich mal Sinn, das zu tun, Peter. Ja, es macht Sinn, gibt es nicht. Es hat Sinn. Also, mein Beispiel, und das habe ich auch damals benutzt, es gibt Fortbewegungsmittel. Die meisten besitzen hier im Saal ein oder vielleicht sogar mehrere Autos. Ja, so reich sind die Deutschen. Nicht alle, das weiß ich, aber viele von uns besitzen ein Auto. Bei manchen, die kommen aus dem Schwäbischen, ja, dann klebt da vorne so ein Stern vorne auf dem Auto. Ja, die gucken die ganze Zeit auf diesen Stern. Und bei anderen, dann ist es halt eins aus Wolfsburg oder Hildesheim oder sogar aus Kassel oder wo die überall gebaut werden, da steht halt ein Volkswagen in der Garage. Ein Mercedes ist nicht ein Volkswagen. Das heißt, ja, wenn der Andreas den Mercedes fährt und ich fahre den Volkswagen, dann hat er ein anderes Auto, ganz klar. Es ist nicht das Gleiche. Aber trotzdem, seins hat ein Lenkrad, meins hat ein Lenkrad. Seins hat vier Räder, meins hat vier Räder. Seins hat ein paar Sitze, meins hat ein paar Sitze. Ja, im Grunde genommen hat er doch ein anderes Fortbewegungsmittel. Es ist ein Mercedes und bei mir halt der kleine VW. Aber, keine Ahnung, warum ihr lacht, aber es ist ein anderes Fortbewegungsmittel der gleichen Art. Versteht ihr? Wir sitzen beide auf vier Rädern, wir fahren beide, wir blinken hoffentlich beide, ja, und wir parken beide dieses Auto ganz normal, sind halt Autos, auch wenn sie halt der eine aus Wolfsburg und der andere aus Stuttgart kommen. Es ist ein anderes Fortbewegungsmittel, aber es ist der gleichen Art. Und ich habe euch das Beispiel damals wahrscheinlich auch gebracht. Es ist kaum zu glauben, es ist schon so lange her, in 1993 durfte ich ein Jahr in Kanada sein, auf einer Bibelschule, bei den Fackelträgern. Und zwischen Vancouver Island, dieser großen Insel, die so groß ist wie England, und dem Festland, gibt es unzählige kleine Inseln. Eine Insel, die hatte einen Namen, war so groß wie dieser Tisch. Gibt es, ja. Aber es waren auch manche größer. Unsere hatte so 6x12 Kilometer. Und nebenan war eine Insel, die gehörte einer Familie. Und der Mann arbeitete natürlich nicht auf der Insel, das ist ein bisschen schwierig, sondern der arbeitete in Vancouver, in der Hauptstadt dort von British Columbia. Nee, das stimmt nicht. Ich glaube, Victoria ist es, aber ist egal. In der größten Stadt von British Columbia. Und wie kommt man jetzt jeden Tag von dieser Insel zu seinem Arbeitsplatz? Ganz einfach, die Kanadier fliegen zur Arbeit. Ja, und er hatte sogar noch nicht mal ein Floatplane, was im Wasser landen konnte, sondern er hatte eine eigene Rollbahn auf seiner kleinen Insel. Die war so lang wie die Insel. Das hat jeden Morgen funktioniert. Ja, ich saß in der Bibliothek und ich sagte, Mami, abheben, zur Arbeit fliegen. Dachte ich auch, Leben kann so unterschiedlich sein. Ne? Andreas, wir fahren mit unserem VW oder du mit deinem Mercedes zur Arbeit. Ja, und der Kerl fliegt zur Arbeit. Er hat auch ein Fortbewegungsmittel. Aber würdet ihr jetzt sagen, er hat ein Fortbewegungsmittel der gleichen Art oder einer ganz anderen Art? Das ist eindeutig. Das ist ein Fortbewegungsmittel einer ganz anderen Art. Der hat kein Lenkrad. Ja gut, er hatte Räder, aber nur drei. Ja, und das Ding konnte fliegen. Ja, und er war ziemlich schnell in Vancouver, was für mich extrem kompliziert war. Fähre, Bus, nochmal Fähre und nochmal Bus. Dann wäre ich da gewesen, wo er ist. Also er hat auch ein Fortbewegungsmittel, und das ist jetzt der Punkt, aber ein Fortbewegungsmittel einer ganz anderen Art. Das können die Griechen, die können das unterscheiden. Die würden sagen, du hast ein Allos-Fortbewegungsmittel, ein anderes Fortbewegungsmittel der gleichen Art, und der Kollege aus Vancouver oder von dieser Insel hat ein Heteros-Fortbewegungsmittel. Okay? Also die unterscheiden das. Allos, gleiche Art, Heteros, ja, deswegen heißt es auch heterosexuell, unterschiedlich, eine andere Art. Jetzt dürft ihr nicht dreimal, sondern nur einmal raten, welches der beiden Worte wird durchgängig und ausnahmslos über 70 Mal für das Einander benutzt? Heteros, ein anderer, einer anderen Art, oder Allos, ein anderer der gleichen Art? Peter. Ausnahmslos, Allos. Ausnahmslos spricht die Schrift davon, dass wir ein anderer der gleichen Art im Glauben ermutigen sollen. Dass wir einen anderen der gleichen Art unterstützen sollen in seinem Kampf gegen Sünde. Dass wir einen anderen der gleichen Art achten sollen. Nicht ein anderer einer anderen Art, sondern sie sind alle anderen bei euch in der Gemeinde, sind andere der gleichen Art. Ich weiß nicht, ob es schon angekommen ist, was das für eine Botschaft kommuniziert, aber das soll heißen, ihr Lieben, wir sind alle im gleichen Boot. Wir sind alle aus dem gleichen Holz. Wir haben alle den gleichen Herrn. Wir haben alle die gleiche Not für diesen Herrn. Wir haben alle das gleiche Sühnemittel und wir haben alle die gleichen Kämpfe. Natürlich gibt es Unterschiede unter uns Christen. Es gibt manche, die sind 50 Jahre im Herrn Und es gibt andere, die sind 5 Jahre im Herrn. Und wer 50 Jahre treu mit dem Herrn gelaufen ist, hat natürlich eine andere Reife und eine andere Erfahrung als jemand, der erst 5 Jahre mit dem Herrn gelaufen ist. Und trotzdem, der 50 Jahre im Herrn ist, wird nie absolvieren, wird nie was Höheres sein, wird sich nie unterscheiden, wirklich in der Substanz von dem, der 5 Jahre gläubig ist, sondern er ist ein anderer der gleichen Art. Und ja, der 50 Jahre gläubig ist, wird dem, der 5 Jahre gläubig ist, viel mehr Hilfe sein können, vielleicht insbesondere im Kampf gegen Sünde. Aber das heißt nicht, dass du nicht mehr gegen Sünde kämpfst und dass du nicht mehr Hilfe brauchst und dass der andere, der nicht auch eine Hilfe sein kann, in deinem Kampf gegen Sünde oder ja, für den Herrn zu leben. Versteht ihr den Punkt? Wir sind alle andere der gleichen Art. Da gibt es keinen, in dem Sinne, keinen Unterschied. Das wird sehr, sehr deutlich, wenn er den Apostel Paulus anschaut. Apostel Paulus war der Superapostel, das darf man vielleicht sagen, wenn man schon Unterschiede machen möchte. Ja, so wie es auch einen inneren Kreis bei den 12 Jüngern gab. Und da gab es halt einen Petrus, Jakobus, Johannes, da gab es Unterschiede. Und trotzdem sagt dieser Superapostel in seinem Brief an die Römer, die er persönlich nie kennengelernt hatte, zu dem Zeitpunkt, als er den Brief schrieb, Römer 1, Vers 12, das heißt aber, um bei euch, er will mal zu ihnen kommen, das war sein innigster Wunsch, ich möchte mal zu euch kommen. Und wenn ich zu euch komme, was will ich dann? Dann will ich bei euch mitgetröstet werden. Ein jeder durch den Glauben, der in dem anderen ist, sowohl euren als auch meinen. Seht ihr die Haltung, die in diesem Superapostel in Anführungszeichen steckt? Der war nie bei den Römern und er sagt, wenn ich mal zu den Römern komme, ja, ich will euch ermutigen, ich will euch sogar das Evangelium bringen, aber ich brauche auch eure Ermutigung. Ich will euren Glauben sehen und durch euren Glauben werde ich ermutigt. Du wirst nie graduieren aus dieser Schule der Nachfolge. Du wirst nie dich absetzen von den anderen. Wir vergleichen uns so gerne. Deswegen haben wir am Anfang, wir haben da eigentlich wahrscheinlich keine Zeit für, aber wir haben am Anfang eine freie Übersetzung gelesen von 2. Korinther 10, Vers 12. Da sagt Paulus, der gleiche Paulus, wir wagen es uns nicht, uns mit gewissen Leuten zu vergleichen oder gleichzustellen, die sich selbst empfehlen, aber wenn sie sich untereinander messen und sich untereinander vergleichen, sind sie ohne Verstand. Da sind sie von Sinnen. Wenn du, ich sag's mal ein bisschen konkreter, heute, das gilt nicht für die Gäste, bei euch ist es wahrscheinlich ausgeschlossen, aber wenn du, der du fast jeden Sonntag hier sitzt, heute Morgen hier reingekommen bist und dich gemessen hast, du vielleicht einen Bruder oder eine Schwester angeschaut hast und gedacht hast, Mensch, ja, die ist ja viel weiter als ich. Ja, bin ja fast neidisch. Oder wenn du dich misst in dem Sinne, ich weiß nicht, ob ich es gut ausgedrückt habe, aber in der anderen Richtung funktioniert es vielleicht besser, wenn du dich misst und sagst, ach, guck dir den da an, ja, der ist noch nicht mal verbindlich und wer weiß, ob der überhaupt gläubig ist und ich bin ja viel weiter als der, dann sagt Paulus zu dir, du bist ohne Verstand. Du weißt gar nicht, wer du bist. Du denkst höher von dir, als du wirklich höher denken solltest. Du bist jemand, der die Gnade braucht. Du bist jemand, für den das Blut Jesu Christi geflossen ist. Du brauchst den Herrn genauso wie der, über den du gerade gerichtet hast. Du wirst nie substanziell anders sein. Ja, du wirst vielleicht länger in der Nachfolge sein und du wirst dadurch jemand anders besser dienen können, einander dienen können. Aber mess dich nicht im Sinne von, dass du was Besseres wirst. Du bist und bleibst ein Allos Bruder. Und du wirst immer, oder ich sag's mal anders, für alle die jetzt schon mehr als 20 Jahre gläubig sind, sei bitte gefasst darauf, dass du auch mal von dem jüngeren Bruder was lernen wirst. Oder dass du vielleicht sogar von der jüngeren Schwester mal liebevoll auf was aufmerksam gemacht wirst. Dass du aufmerksam gemacht wirst auf etwas, was noch nicht so gut ist. Ja? In der Seelsorge ist das so wichtig. Und ich bekenne euch das auch. Ich habe da bestimmt am Anfang oft gefehlt, dass wenn dann jemand gegen... Das ist ja so so eine Versuchung, da kommt jemand und der braucht Hilfe und dann denkst du gleich in deinem Herzen, oh, ich habe diese Probleme nicht. Versteht ihr? Du denkst in deinem Herzen besser von dir, als von dem, der hilfesuchend ist. Das geht schon von vornherein schief, weil der andere merkt das, dass du nicht wirklich mit ihm auf einer Stufe stehst. Es muss niemand vor uns Buße tun. Wir können auch keinen wirklich helfen. Was wir können, ist, wir können sie an die Hand nehmen und wir können gemeinsam zum Thron der Gnade gehen. Und dort ist Hilfe zu finden. Versteht ihr? Aber wir sind nicht, wenn wir auch jemand sind, der von Gott gebraucht wird, um jemandem zu helfen, wir sind deswegen keine andere Klasse. Wir sind das gleiche Fortbewegungsmittel. Wir sind Allos-Brüder oder Allos-Geschwister. Wir sind die gleichen der gleichen Art. Egal wie bekannt du auch bist in Deutschland oder unbekannt du bist, als Bruder oder in einer anderen Funktion, du bist der gleiche. Du bist einer unter Gleichen. Der vierte Punkt: die Einanderstellen belegen unsere Verantwortung und unsere Bedürftigkeit für und innerhalb der Ortsgemeinde. Nochmal, das ist schon die Zusammenfassung. Diese vielen Einanderstellen belegen unsere Verantwortung und unsere Bedürftigkeit für und innerhalb der Ortsgemeinde. Oder anders ausgedrückt, diese vielen Einanderstellen machen deutlich, dass Christsein war nie als Solistenakt gedacht, als Soloakt, dass ich das alleine hinkriege. Ja, ich habe nichts gegen gute Solisten, wenn sie viel geübt haben und das darbringen, das tun sie ja für die anderen, das ist nicht gemeint. Gemeint ist, wenn du denkst, ich kann alleine zurechtkommen im Reich Gottes. Ich kann, und ich mache das konkret und ich belege das auch, ich kann ohne Ortsgemeinde, ohne Verbindlichkeit, ohne verbindliche Zugehörigkeit zu einer geistlichen Familie, ich schaffe das auch so. Christsein war nie als Solistenakt gedacht. Diese über 70 Einanderstellen, was du einander tun sollst und wie du auch einander brauchst, sprich was an dir getan werden muss, damit deine Nachfolge funktioniert, die schließen es komplett aus, diese Vorstellung, du bist Christ alleine, irgendwo in der weltweiten Gemeinde Jesu. Wir brauchen einander. Wir brauchen wirklich nicht nur irgendwie Universalgemeinde, wir brauchen die verbindliche Gemeinschaft von Geschwistern, damit das passieren kann, was in über 70 Einanderstellen vom Herrn tatsächlich für uns vorgesehen ist. Wir können kein wirklich Gott wohlgefälliges Leben leben, ohne uns konkret um den anderen zu kümmern. Diese Prinzipien werden lange diskutiert im Neuen Testament. Eine zentrale Stelle ist Epheser 4, wir lesen die jetzt nicht, Epheser 4, Vers 11 bis 16. Das ist die Erklärung, ja, wie wir einander dienen sollen und wie Gott das gebraucht, dass wenn wir so verbindlich einander dienen, Gott das Wachstum des Leibes wirkt zur Selbstauferbauung. Da wird jeder gebraucht, aber du brauchst auch jeden. Ich möchte aber doch ein paar Verse aus dem 1. Korinther 12 lesen, wo das auch so deutlich wird. 1. Korinther 12, Vers 12. Denn wie der Leib einer ist und viele Glieder hat, alle Glieder des Leibes aber wohl viele ein Leib sind, so auch der Christus. Denn in einem Geist sind wir alle zu einem Leib getauft worden. Es seien Juden oder Griechen, es seien Sklaven oder Freie. Es sind alle mit einem Geist getränkt worden. Denn auch der Leib ist nicht ein Glied, sondern viele. Wenn jetzt der Fuß spräche, weil ich nicht Hand bin, gehöre ich nicht zum Leib, gehört er deswegen nicht zum Leib? Oder wenn das Ohr spräche, weil ich nicht Auge bin, gehöre ich nicht zum Leib? Gehört er deswegen nicht zum Leib? Wenn der ganze Leib Auge wäre, wo wäre das Gehör? Wenn ganz Gehör, wo der Geruch? Nun aber hat Gott die Glieder bestimmt, jedes einzelne von ihnen am Leib, wie er wollte. Wenn aber alles ein Glied wäre, wo wäre der Leib? Nun aber sind zwar viele Glieder, aber ein Leib. Das Auge kann nicht zur Hand sagen, ich brauche dich nicht. Oder wieder das Haupt zu den Füßen, ich brauche euch nicht. Ich schließe mit Vers 25, um das abzukürzen. Das hat Gott so eingerichtet, damit keine Spaltung im Leib sei, sondern, und jetzt kommt dieser Satz, damit ihr dieselbe Sorge füreinander habt. Gott hat es so wunderbar zusammengefügt, dass er uns ja unterschiedliche Begabungen gegeben hat, aber wir müssen diese Gaben in einem Leib einsetzen. Sonst funktioniert der Leib nicht. Das heißt, dir muss gedient werden, aber du musst auch dienen. Und das funktioniert nur im Verbund einer Ortsgemeinde. Natürlich kannst du die Frage stellen, ja, wer ist denn mein Nächster? Ist nicht der Nächste auch der Bruder aus Stuttgart? Der gehört doch auch zur Gemeinde Jesu. Dann kann ich doch auch dienen. Oder ich bin in der Studentenmission, da habe ich doch auch Geschwister, denen kann ich doch auch dienen, die gehören doch auch irgendwie zur weltweiten Gemeinde Jesu. Kann ich nicht da nicht auch den Auftrag erfüllen, der hier in den 70 Einanderstellen konkretisiert wird. Natürlich, es ist bestimmt sicher gut und richtig, jedem, der sich Christ nennt, auch zu dienen oder eine gewisse Fürsorge für ihn zu haben. Aber ich sage euch, die Fülle dieser Einanderstellen und die Konkretheit dieser Einanderstellen machen es unmöglich, dass du die an jedem Bruder der weltweiten Gemeinde Jesu erfüllst. Das ist unmöglich. Gott wird dich Rechenschaft von dir fordern, was du mit den Gaben, die er dir gegeben hat, gemacht hast. Und er wird nicht Rechenschaft fordern für alle Christen, dass du allen Christen auf dieser Welt gedient hast. Ganz bestimmt nicht. Aber er wird von dir Rechenschaft fordern, was du mit deiner Familie gemacht hast, wenn du sie denn hast. Ich gebe euch ein paar Beispiele, warum das so unmöglich ist, das auf die ganze weltweite Gemeinde anzuwenden. Wir sollen zum Beispiel einander die Lasten tragen. Das hat nichts mit Umzug zu tun, sondern ich soll dem anderen helfen, in den Kampf der Sünde zu bestehen. Wie soll das funktionieren mit jedem x-beliebigen Bruder? Allein schon die Intimität, die vorausgesetzt wird, dass man sich wirklich öffnet, dass man mal wirklich Klartext redet, womit man kämpft. Das funktioniert nur in einer Familie. Das funktioniert nicht einfach im weltweiten Leib. Oder ein anderes Beispiel, wir sollen füreinander beten. Das klingt so banal, diese Aufforderung. Wie willst du für die ganzen Christen der weltweiten Gemeinde beten? Natürlich beten wir für Missionen und für andere Geschwister. Aber du hast Verantwortung für deine Familie, hier am Ort. Da kannst du Gebetsanliegen wirklich konkret austauschen. Noch konkreter dann in der Kleingruppe, im Hauskreis. Deswegen legen wir so viel Wert darauf als Älteste. Es ist nicht genug, wenn du nur verbindlich bist. Das funktioniert, dieses Einanderprinzip, dass so die Gemeinde auferbaut wird, dass du so in der Jüngerschaft wächst, funktioniert nur in der verbindlichen Gemeinschaft. Und unsere Gemeinde ist längst groß genug, dass wir das nicht einen großen Hauskreis haben können. Deswegen haben wir 5 oder 6 Hauskreise und deswegen ist es wichtig, dass du dich zu einem dieser Kreise verbindlich zählst, damit du dort diese Hilfe empfängst, die die Einanderstellen, die Christus für dich durch die Einanderstellen vorausgesehen hat und umgekehrt, dass du auch dort dienen kannst. Ein anderes Beispiel, wir sollen uns einander und den Ältesten unterordnen. Ja, wie willst du dich denn jedem Ältesten der weltweiten Gemeinde Jesu unterordnen? Du kannst diese Einanderstelle gar nicht erfüllen, ja, diesen Teil des Gebotes Jesu, wenn du keine eigene Gemeinde hast, wo du weißt, da bin ich verbindlich. Andere Beispiele, wir sollen aufeinander Acht geben beim Abendmahl, das geht auch nur in der Familie. Oder ich habe schon genannt, wir sollen einander die Sünden bekennen. Auch dieses Gebot setzt eine intime und vertraute Gemeinschaft voraus, die es nur in der Ortsgemeinde geben kann. Hebräer 10, Vers 25 redet davon und achtet mal auf den Kontext. Er sagt, der Hebräerbriefschreiber sagt, indem wir unser Zusammenkommen als Gemeinde im Gottesdienst, als Gemeinde im Hauskreis, nicht versäumen, wie es bei einigen Sitte ist. Er mahnt dich hier. Sondern, und jetzt kommt eine Einanderstelle, sondern, dass wir einander ermuntern. Und das umso mehr, je mehr ihr den Tag herannahen seht. Du brauchst die verbindliche Gemeinschaft. Und du musst in der verbindlichen Gemeinschaft auch deine Gaben einsetzen und den anderen in der Nachfolge ermuntern. Gott wird dich und mich rechenschaftspflichtig halten, aber nicht für jeden Bruder dieser weltweiten Gemeinde, aber für deine Familie. Umgekehrt haben aber auch die Geschwister in meiner Gemeinde natürlich Verantwortung für mich. Ich brauche auch diese Zuwendung. Ich brauche dieses, dass sie auf mich Acht geben oder das, wie es diese Woche passiert ist, ein Bruder mal angerufen hat und mich liebevoll ermahnt hat. Und er hat auch völlig recht gehabt in dem, was er gesagt hat. Wir brauchen diese verbindliche Einbindung, dass andere auch mir dienen oder mich ermutigen in der Nachfolge. Das ist jetzt vielleicht kontraproduktiv, wenn ich euch das Beispiel gebe, weil das war nicht meine Familie. Aber ich muss euch sagen, ich durfte mit den Geschwistern in Antalya, auch wenn ich mal einer war, wie die immer hierher kommen und denen übersetzt werden musste. Ich habe ja kein Wort verstanden. Ich kann kaum Türkisch. Ja, nur Hallo und guten Tag und wie geht's und schön. Aber ich kann ja keine Predigt folgen. Aber dann saß hinter mir einer, wie bei uns hier, und der hat mir die ganze Zeit übersetzt. Wisst ihr, wie wohltuend das war, am Sonntag in einem Gottesdienst sein zu dürfen und das Wort Gottes hören zu dürfen und dort auch mit den Geschwistern das Brot zu brechen? Wir brauchen diese verbindliche Gemeinschaft. Und deswegen ist es keinesfalls optional, ich sage das nochmal, sich einer Ortsgemeinde anzuschließen. Du brauchst diesen intensiven Austausch. Das funktioniert nicht in der weltweiten Gemeinde Jesu, wenn du mal heute hier und mal morgen da und übermorgen dort bist oder denkst, ich habe meine Gemeinschaft im Internet oder aus Büchern. Kein Christ kann seiner Verantwortung aus den Einanderstellen nachkommen, ohne diese enge Beziehung in einer Ortsgemeinde zu leben. Deswegen weisen wir als Gemeindeleitung deutlich darauf hin, das wünschen wir uns, dass wir diese Bedeutung des geteilten Lebens, so kann man es auch nennen, die Einanderstellen, dass wir diese Bedeutung besser verstehen und diese Kultur des verantwortungsvollen Miteinanders besser entwickeln. Jüngerschaft kann man wie folgt definieren. Vielleicht ist die Uhrzeit ein bisschen spät für so eine Definition, aber ich lese sie euch noch. Und dann kommt der fünfte Punkt und das ist der letzte Punkt. Gegenseitige und vertrauliche Offenbarung unseres Lebens, die zu einem tieferen Gehorsam gegenüber dem Wort Gottes führt. Nochmal. Gegenseitige und vertrauliche Offenbarung unseres Lebens, die zu einem tieferen Gehorsam gegenüber dem Wort Gottes führt. So kann man Jüngerschaft in der Ortsgemeinde beschreiben. Und deswegen ist Christsein kein Solistenakt. Ich sage es andersrum. Wenn du dich nicht auf diese verbindliche Gemeinschaft in eine Ortsgemeinde einlässt, weil du heute hier und morgen da bist, dann wirst du kaum in echter Christusähnlichkeit wachsen. Du wirst vielleicht an Wissen zunehmen und du wirst viel erdenken von dir selbst, aber du wirst nicht wirklich in Christusähnlichkeit wachsen. Du lebst ein scheinbar christliches Leben. Nur gemeinsam können wir tatsächlich dieses christliche Leben leben, das Christus für uns vorgesehen hat. Wenn ihr wollt, lest ihr im Skript dazu 10 Bibelstellen. Und jetzt kommt der fünfte und der letzte Punkt. Und der, bitte, gebt jetzt nochmal, atmet nochmal tief durch, nehmt nochmal einen Schluck aus eurer Wasserflasche. Denn wer der Predigt bis dahin gefolgt ist, der hat vielleicht jetzt den Eindruck bekommen, aha, jetzt habe ich es verstanden. Die Einanderstellen sind wie ein Kodex für die neutestamentliche Gemeinde, wie ein Grundgesetz. Ja, wir haben ja das Alte Testament und wir haben da das Mosaische Gesetz und dann sagen wir, das ist für Israel. Und vielleicht denken jetzt manche, wahrscheinlich ist sind diese 70 Einanderstellen so der Kodex, das Gesetz für die neutestamentliche Gemeinde. Der Eindruck ist natürlich nicht falsch. Ja, das, was ich bis jetzt gesagt habe, möchte ich nicht komplett durchstreichen. Natürlich regeln diese Einanderstellen ganz stark unsere Beziehungen miteinander. Aber ihr Lieben, wenn wir glauben, und damit schließe ich die Predigt, diese Einanderstellen wären nur eine Art Sozialgesetzgebung für die Ortsgemeinde, der hat den tieferen Sinn der Einanderstellen noch nicht wirklich erfasst. Ich will ein bisschen ausholen, das ist kurz. Ja, ich habe nur noch eine halbe Seite, wirklich. Denk mal über Gottes Wesen nach. Gott besteht seit ewiger Vergangenheit als dreieiniger Gott. Gott Vater, Gott Sohn und Gott Heiliger Geist. Es ist nur ein Gott, aber er besteht in drei Personen. Und der Vater ist nicht der Sohn. Und der Sohn ist nicht der Heilige Geist. Und der Heilige Geist ist nicht der Vater. Und trotzdem ist es ein Gott. Ich kann euch diese Lehre nicht erklären, aber ich glaube sie. Und diese Dreieinigkeit, wie es der Name schon sagt, lebt seit unendlicher Vergangenheit und in der unendlichen Zukunft in absoluter Harmonie mit, und jetzt kommt das Wort, einander. Und ich hoffe, jetzt weitet sich der Blick ein bisschen. Gott hat uns in sein Bild geschaffen. Gott selbst ist ein Beziehungswesen. Der Vater lebt mit dem Sohn in Gemeinschaft. Der Vater möchte dem Sohn ehren, der Sohn möchte den Vater ehren, der Vater liebt den Sohn, der Sohn liebt den Vater. Kurze Klammer auf, der Vater liebt dich mit der gleichen Liebe, mit der er den Sohn liebt. Klammer zu, das gehört nicht zur Predigt. Die drei, wenn ich das sagen darf, und es ist nur ein Gott, leben in absoluter, positiver, ungebrochener, harmonischer, liebevoller Beziehung miteinander. Und wenn er jetzt Menschen macht in sein Bild, dann dürfen wir wieder einmal raten, wie er diese Menschen macht. Er schafft diese Menschen als Beziehungswesen. Er hat auch uns für Beziehung gemacht. Ja, warum? Nicht als erstes, damit wir uns verloben und heiraten können und den Genuss der Ehe haben können, sondern als erstes, damit wir in der Beziehung ihn reflektieren können. lasst uns Menschen machen nach unserem Bild. Und wie hat er sie nach seinem Bild geschaffen? Als Mann und Frau, damit sie in Beziehung ihn reflektieren können. Das ist der wahre Sinn von Ehe. Nicht einfach nur, das ist ein wichtiger Sinn, Heiligung, aber dann hätte ja die Ehe vor dem Sündenfall gar keinen Sinn gehabt. Der tiefere Sinn ist, dass wir Gott reflektieren können, weil er ist ein Beziehungswesen und deswegen hat er uns als Beziehungswesen geschaffen. Gott besteht seit ewiger Vergangenheit in dieser Beziehung mit miteinander. Und deswegen sind wir auch in Beziehung miteinander geschaffen. Versteht ihr? Christsein ist kein Solistenakt. Und der größte Auftrag, der Gott den Menschen, den Gott dir gegeben hat, der größte Sinn, den du in deinem Leben finden kannst, ist, dass du ein Spiegelbild des Wesens Gottes bist. Dass du seine Herrlichkeit, dass du sein Wesen reflektierst. Das ist der Sinn des Ganzen. Danach musst du trachten, wenn dein Leben wirklich glücklich sein soll. Wenn du ein anderes Ziel in deinem Leben verfolgst, wirst du nie wirklich glücklich werden. Aber wenn du es wirklich verstanden hast, dass es eine Ehre ist, nicht für den Wurm zu leben, der dir jeden Morgen im Badezimmer über dem Waschbecken im Spiegel begegnet, sondern für den König der Könige und für den Herrn der Herren, dann wirst du Genuss daran finden, wirklich ihn in allem ähnlich zu werden, weil du ihn reflektieren möchtest. Und das ist der Sinn der Einanderstellen. Wenn du so ermutigst, wie Christus ermutigt, wenn du so vergibst, wie Christus vergeben hat, wenn du so ermunterst, wenn du so liebst, wie Christus geliebt hat, dann reflektierst du ihn. Die Einanderstellen sind ja, sie helfen uns in dem Miteinander, aber sie sind nicht einfach nur Sozialgesetzgebung. Die Einanderstellen sind ein Spiegelbild für das Wesen Gottes, für das Wesen des Herrn Jesus, wie wir ihn gesehen haben. Das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns und wir haben ihn angeschaut, als eines Eingeborenen des Vaters, voller Gnade und voller Wahrheit. Die Einanderstellen helfen dir zu sehen, wie Christus ist und wenn du so wirst, reflektierst du Christus und wirst damit dem Sinn deines Lebens tatsächlich gerecht. Also denke bei den Einanderstellen nicht nur horizontal, das könnte wieder selbstsüchtig sein, sogar für uns als Gemeinde. Die Botschaft könnte heute Morgen so missverstanden werden, naja, nun lasst uns mal alle die 77 Einanderstellen so richtig kräftig ausleben und dann geht es uns allen richtig gut. Das wäre wieder selbstsüchtig. Es könnte selbstsüchtig sein, das könnte zu kurz gegriffen sein. Der wahre Sinn besteht darin, Christus reflektieren zu können. Und dann, deinen Namen genannt, dann kannst du auch die Einanderstellen an deiner Frau ausleben, egal ob sie das erwidert, egal ob sie das Gleiche tut. Weil dein größtes Motiv ist nicht dieses Horizontale, dein größtes Motiv ist, ich möchte werden wie Christus. Ich möchte so lieben wie Christus. Und auch wenn sie an dem Tag oder überhaupt wenig oder gar nichts zurückgibt, das ist egal. Du bist längst beschenkt. Christus hat dich schon so geliebt, bis in den Tod. Jetzt darfst du, das ist nicht zu viel verlangt, ja, das reflektieren. Und dazu möchte Christus dir auch helfen. Das ist der Sinn. Der tiefere Sinn oder der größere Sinn, wenn ich das so sagen oder formulieren darf, der Einanderstellen. Es ist nicht einfach nur ein Selbstzweck, sondern es ist Ausfluss seines Wesens. Und wenn wir diese Einanderstellen ausleben, dann leben wir Christus aus. Dann zeigen wir, wie Christus wirklich ist und verherrlichen Christus auf die einzigartige Weise, wie sie Gott der Schöpfer uns als seine Geschöpfe, die wir in seinem Bild geschaffen sind, nun mal gegeben hat. Christus lebte sein Leben auf eine einzigartige Weise zur Verherrlichung des Vaters und mit den Einanderstellen gibt er uns eine dezidierte, eine praktische Anleitung, wie wir unser Leben zur Verherrlichung Gottes leben können, wie wir ihm nachtun können. Also es ist das Ausleben der Einanderstellen und damit schließe ich wirklich nicht nur ein Garant für ein friedliches Miteinander, sondern es ist die Erfüllung deines ursprünglichen Schöpfungsauftrages. Damit kannst du zeigen, wie Christus tatsächlich ist und das zur Verherrlichung Gottes. Deswegen redet keine einzige Einanderstelle davon, wie wir unsere Bedürfnisse gestillt bekommen. Sie reden davon, wie wir dem anderen helfen, sie zu stillen, aber nicht, wie unsere gestillt werden. Das ist dieses Geheimnis. Wenn ich das lebe, wie Christus gelebt hat, wenn ich gebe und wenn beide das tun, dann werde ich auch natürlich der Empfangende sein. Das wünsche ich uns, ihr Lieben, dass wir eine Gemeinde werden, die man vielleicht nicht nur Bibelgemeinde nennen kann, sondern auch eine Einandergemeinde, dass man uns daran erkennt, an dieser Christusähnlichkeit, wie wir miteinander umgehen. Und ihr dürft ja dafür beten, dass wir dann die nächsten Botschaften auch dazu gebrauchen, diese Einanderstellen besser kennenzulernen. Lasst uns noch aufstehen und ich bete noch zum Schluss mit uns. Herr Jesus Christus, wir danken dir für dein Wort und wir danken dir für dein Vorbild. Wir danken dir, dass du nicht nur einfach für ein paar Tage in diese Welt gekommen bist, um dein Leben zu geben und uns zu versöhnen, sondern du hast über Jahre hier gelebt, um uns zu zeigen, wie du wirklich bist. Danke für ja, dieses ultimative Vorbild, was wir uns anschauen dürfen. Du hast wirklich diese Einanderstellen in Perfektion ausgelebt. Und ich bitte dich, dass du einem jeden von uns durch dein Wort ansprichst, dass wir motiviert sind, wirklich um deinetwillen diese Einanderstellen zu lernen, zu verstehen, wirklich auch anzunehmen, auch Buße zu tun, Dinge abzulegen, neues Leben anzuziehen, aber im Letzten wirklich um deinetwillen, nicht um unseren Willen, sondern damit du Gestalt in uns gewinnst, dass du verherrlicht wirst in dieser sterbenden Welt, dir zum Zeugnis und dir zur Ehre. Amen.